Liebe Geschwister, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Ich fühle mich hier zu Hause. Das ist nicht immer selbstverständlich, aber so ist es, wenn der Geist Gottes Menschen zusammenführt und wenn wir auf der Grundlage des Evangeliums Christus hochhalten. Das, was wir vorher gehört haben, das ist so wichtig in dieser Zeit zu beachten, weil das letzte Bollwerk, das der Satan versucht einzunehmen in dieser Zeit, ist Familie und, wie wir gehört haben, der Griff nach unseren Kindern. Wir haben eine sehr große Verantwortung, zu beten, einzustehen, nicht zu schweigen, wenn es darum geht, das zu verteidigen, unsere Kinder zu sensibilisieren, in der Schule zu Christus zu stehen. Ich habe einen Enkel, der geht in die zweite Klasse und der sagt in der Schule, wenn was gesagt wird, in der Bibel steht aber geschrieben, der Herr Jesus hat gesagt, so diese kindliche Unbefangenheit, die hat er zu Hause bekommen von seiner Mutter und von seinem Vater und steht zu Christus 9 Jahre alt. Wunderbar. Wie wichtig ist es, es ihnen einzubläuen und in dieser Einfachheit zu bleiben. Ja, so viel zu diesem Gehörten. Ich habe heute ein Thema, ich habe in Vergangenheit, wenn ich daran denke, was wirst du jetzt sagen, hier oder dort, wenn ich irgendwo bin, und dann gehen die Gedanken manchmal in verschiedene Richtungen. Und da fragt ihr einen Bruder, du, was denkst du, was wäre gut? Und er sagte, lass dich vom Geist leiten. Dann habe ich das getan und das Thema ist in Erwartung leben. Die Erwartung, die ist zu Deutsch zu verstehen, wir warten auf etwas. Wir als Gemeinde warten auf den Herrn Jesus. Wann, was erwarten wir oder die Leute draußen im säkularen Bereich, kann man sagen, man wartet auf einen vom Arzt, einen Attest. Man hat sich untersuchen lassen und dann wartet man, ist es gutartig, bösartig. In der Schule wartet man auf das Zeugnis, auf die Noten, im Beruf vielleicht, auf die Beförderung oder sonst was, was es so gibt. Ich möchte einfach unsere Gedanken leiten auf einen Mann namens Simeon, von dem hört man in der Weihnachtszeit. Und ich möchte, Geschwister, dass wir diesen Gedanken des Wartens sensibilisieren. In unserem Gedanken, und wo ich hinaus will, das werden wir in diesen paar Worten hören. Lukas 2, von 25, und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn, den Messias, den Christus gesehen habe. Und er kam auf den Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seinen Arm, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, deiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zur Auferstehung vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Panuels aus dem Stamm Asser, Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat in der derben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Hier in diesem letzten Fall geht es in die Mehrzahl, die auf die Erlösung warteten. Es wird Simeon genannt, es wird Hanna genannt und es wird alle, die warteten. Dieser Simeon kam auf den Antrieb des Geistes, Vers 27, auf den Antrieb des Geistes. Liebe Geschwister, es gibt in unserem Leben Situationen, wo der Geist besonders zu unserem Herzen spricht. Das kann jeder von uns bezeugen, der wiedergeboren ist, dass der Geist Gottes einen Hinweis gegeben hat und dass er gesprochen hat in einer klaren und deutlichen Art und Weise. Und ich denke jetzt nicht 20 oder 30 oder 40 Jahre zurück, sondern ich denke 24 Stunden zurück oder noch weniger oder ein paar Wochen. Bin in der Nacht aufgewacht vor ein paar Wochen und war hellwach. Und auf einmal sagte Herr, Werner, was du da gemacht hast, das war nicht korrekt. Und ich sage, Herr, ich danke dir, du hast recht, das war nicht korrekt. Ich beuge mich, habe Buße getan, war erleichtert, habe weiter geschlafen. Wie schön es ist, wenn wir in den Genuss dessen kommen, dass der Herr zu unseren Herzen sprechen kann, Geschwister. Und ich hoffe, dass ihr das auch erlebt oder erlebt habt. Im Galater 5, Vers 18 heißt es, vom Geist geleitet. Im Vers 25, im Galater 5 heißt es, im Geist leben, wandeln im Geist. Das kann man nicht beschreiben. Heute Nacht war es hier stockfinster und jetzt ist das Licht. Wie soll ich das Licht beschreiben? Wenn ich hier bin, ist Licht, wenn ich draußen bin, ist Licht, auf dem Dach ist Licht. Im Geist, das ist Licht, das ist etwas Besonderes und wir glauben es, dass wir im Geist sind. In Römer 8, Vers 14 heißt es, durch den Geist geleitet. Vers 16 heißt, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Diese Sachen sind von großer Wichtigkeit. Man kann sie beachten, man kann sie aber auch ignorieren. Woher wusste Simeon von diesem Geschehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel? Woher wusste er das? Liebe Geschwister, ich glaube einfach, dass dieser Simeon so wie du und ich war. Einer, der seine Bibel gelesen hat, der in die Synagoge gegangen ist und Gottes Wort gehört hat, denn anders kann man sich ja das nicht vorstellen, dass durch den Antrieb des Geistes, er lebte mit Gott, wie du und ich, nur in einer anderen Dispensation, in einem anderen Zeitalter, in dem Zeitalter des Gesetzes. Ich möchte uns einen Hinweis geben aus dem Jesaja 52, von wo er das wusste. Wenn du deine Bibel liest und gut kennst, dann kann der Heilige Geist Gebrauch machen davon, was du vor Jahren gelesen hast, dass es dir zugutekommt, heute oder morgen. Jesaja 52, 13, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, und er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war dein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die des Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, das werden sie wahrnehmen. Das wusste er. Und er hat dann ich sage jetzt prophetisch, darüber gesprochen. Es ist sehr wichtig und aktuell zu verstehen, wie Gott damals geredet hat und wie Gott jetzt redet. Diese Prophetin, so steht es hier, die Hanna, die pries den Herrn und redete zu ihnen, zu allen. Wir sehen, dass in der damaligen Zeit schon eine Mehrzahl angesprochen wird. Meistens sind es Hervorragende oder Leute, mit denen Gott besonders geredet hat, Jesaja, Daniel, Ezekiel und so weiter. Aber er hat auch zu anderen Leuten gesprochen, die nicht genannt werden, die aber genauso wertvoll sind wie Simeon und Hanna. So wie auch hier. Vielleicht predigen zwei, drei Brüder, aber ihr seid genauso wertvoll in den Augen des Herrn wie diejenigen, die hier einen Dienst tun. Und jetzt die Frage, was wusste Simeon nicht? Er wusste aus dem Jesaja 52 und aus anderen alttestamentlichen Prophezeiungen, dass der Trost Israels kommen wird. Das wusste er. Gott hat ihm eine spezielle Zusage gegeben. Aber was wusste er nicht? Das möchten wir einmal, liebe Geschwister, lesen, weil ich in meinem Bibelstudium für mich selbst immer wieder feststelle, dass manchmal Aussagen oder Zusagen, die für Israel bestimmt sind, in die Gemeinde hinein platziert werden. Umgekehrt, genauso. Es ist von großer Wichtigkeit, auseinanderzuhalten, ich nenne dieses Wort Dispensation, oder es ist auch eine Haushaltung gemeint. Und ich lese uns vor aus dem Epheser 3. Von Anfang. Deshalb bin ich Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von den Haushalterschaft, das ist Dispensation, Haushalterschaft, der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Da er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe, daran könnt ihr, wenn ihr das lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Miterben, mit zum Leib gehören, Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Das ist das, was in Jesaja 52 geschrieben stand. Und Vers 9, und alle darüber erleuchtet, welche die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von der Ewigkeit her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Diesen Aspekt konnte Simeon nicht verstehen. Er konnte ihn auch nicht sehen, weil dieser Aspekt ist geoffenbart worden. Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist gekommen ist, das Zeitalter der Gemeinde entstanden ist. Und die Gemeinde besteht aus denjenigen Leuten, die sich bekehrt haben, damals Apostelgeschichte 2, die in die Gemeinde hinein versetzt wurden, bis hin, wenn Gott seine Gemeinde zu sich nimmt in die Herrlichkeit. Das ist, was wir Haushalterschaft der Gnade nennen. Es ist eine besondere Gnade, die Gott der Gemeinde geschenkt hat. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, es zu beherzigen. Und eines der größten, ich sage Fehler, ich habe selbst Buße getan darüber, wo ich in Vergangenheit eine schreckliche Gesetzlichkeit betrieben habe. Geschwister, wenn Gott dich davon löst, dann verstehst du, was Gesetz und was Gnade ist. Die Gnade ist nicht billig, aber die Gesetzlichkeit, das ist eine Last für uns Menschen und viele leiden darunter leider. Wir leben im Zeitalter der Gemeinde Jesu. Wir gehören zum Leib. Er ist das Haupt. Aber jetzt kommt die Frage, was erwarten wir? Ich habe dieses so formuliert, damit wir verstehen, wir, die Gemeinde, die Leute, die zu Christus gehören, erwarten etwas ganz Besonderes. Und ich lese uns aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 1 vor. Der Apostel Paulus war, Apostelgeschichte, glaube ich, 15, ich weiß nicht mehr genau, wo er war, 17 war er, steht hier in der Bibel. Und er hat gepredigt und die Thessalonicher haben sich bekehrt, es ist eine Gemeinde entstanden in Thessalonik durch sein Wirken. Dann sagt er hier im Vers 9, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Zwei Aspekte sind hier. Die Gemeinde in Thessalonik, das war 50 nach Christus. Die haben sich bekehrt. Und damals schon war dieses Wort erwarten von großer Bedeutung. Sie haben sich nicht nur bekehrt, um zu sagen, wir kommen jetzt in den Himmel, sondern sie haben gewartet, dass der Herr Jesus kommt und sie zu sich nimmt. Und hier ist nochmal ein sehr guter, schöner Hinweis. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Der Zorn Gottes kommt. Und der Zorn Gottes kommt bald. Und wenn es so weitergeht, wie wir auch gehört haben schon von unserem Bruder, dann ist diese Sache nicht mehr weit weg. Und dann sterben etliche von den Thessalonikern. Die gehen heim zum Herrn Jesus. Und die Thessalonicher denken, Mensch, was ist jetzt los? Wir warten auf den Herrn, die haben gewartet, sehnsüchtig gewartet, dass er kommt und sie nimmt. Auf einmal sind einige Geschwister weg. Die säkulare Welt nimmt nichts wahr, Geschwister, von dem, was wir reden, was wir glauben. Die Grundsätze der Bibel, Vater, Mutter, Wiedergeburt und so weiter, das ist ihnen besonders fremd. Und wenn wir zu jemandem sagen, dass wir eines Tages entrückt werden, dann sagt er, ihr habt einen Schuss, das gibt's noch gar nicht. Habe ich auch schon oft gehört. Und das war auch so bei den Schwiegersöhnen vom Lot. Der Lot hat gesagt, du raus. Was kommt was hier? Sodom, Gomorra. Alter, was schwätzt du da? Und dann kam es. Sodom und Gomorra ist verbrannt worden. Und diese Geschwister, die kamen in Not und sie dachten, was ist jetzt Sache? Und dann hat Paulus im 1. Thessalonicher 4, das lese ich jetzt, sie gestärkt. Er hat ihnen Mut zugesprochen. Das kommt in diesen paar Versen jetzt auch zum Vorschein. Und das möchte ich für uns, liebe Geschwister, mich eingeschlossen. Das ist so eine Kraftquelle für mein Herz. 1. Thessalonicher 4, von 13. Ich will aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Keine Hoffnung haben, das ist eine schlimme Sache. Menschen um uns herum gehen verloren, sie haben keine Hoffnung. Und wir haben eine große Verantwortung, Jesus Christus zu verkündigen, dass auch in dieser verrückten Zeit Menschen zu Christus finden. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben, zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihm entrückt werden in die Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Liebe Geschwister, es ist mir bewusst, sehr bewusst. Ich habe mich durchlesen und weiß, wie es in den gläubigen Kreisen gehandhabt wird, wie Geschwister denken. Es sind solche, so wie ich, die denken, dass die Gemeinde nicht in die Trübsal kommt. Es gibt Geschwister, die glauben, dass es in der Mitte passiert, dieses Event, und solche, die glauben, dass es am Ende der siebenjährigen Trübsalzeit passiert. Wir als Geschwister wollen uns gegenseitig nicht verachten. Wenn ihr Leute sind, die anders denken, wie ich das jetzt euch gesagt habe, dann ist das kein Hindernis, uns zu lieben und uns als Geschwister zu schätzen. Aber wir sehnen uns nach dem Himmel. Der Himmel ist uns doch bekannt, oder? Ich möchte uns einen Vers lesen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist doch bekannt. Wir leben schon in der Ewigkeit. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Menschen, die für den Herrn Jesus leben, die haben diesen Schatz im Himmel. Und sie leben, ihr Leben ist ausgerichtet auf den Himmel, auf die Herrlichkeit bei dem Herrn Jesus. Und der Jesus selbst hat uns das gesagt. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, diese bekannte Bibelstelle. Das ist wiederum so etwas, wo Trost spendet für das Herz. Johannes 14. Der Herr selbst sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaube an Gott und glaube an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Geschwister, so eine Zusage, so etwas von unserem Herrn, da muss man jubilieren. Man muss sich freuen, zu wissen, unser Herr kommt und nimmt uns zu sich. Ich freue mich riesig und ich denke jeden Tag daran und bete und schaue nach oben. Erhebet eure Häupter, besonders in dieser Zeit ist es wichtig, die Häupter zu erheben zum Herrn Jesus. Eine Wohnung, ein Haus, eine Stätte im Himmel, das ist für dich und für mich Realität. Liebe Geschwister, dort in meinem Haus oben, in deinem Haus und in eurem Haus, dort musst du dir keine Sorgen machen um die Heizung, wie das heute gehandhabt wird. Wir haben ein Haus vom Herrn gebaut. Wie war es zu dem Zeitpunkt, als du frisch verliebt warst? Ich spreche jetzt zu den älteren Brüdern, die über 80, die waren auch mal frisch verliebt. Weißt du, wie das war in der Zeit? Natürlich weiß der alte Bruder das auch noch. Die Schmetterlinge im Bauch, die Sehnsucht nach der Braut, nach dem Bräutigam, nach dem anderen, nach wo Gott uns zusammengeführt hat mit meiner Frau. Da war ich schon in Deutschland. Und meine Frau damals, war mir noch nicht verheiratet, war noch in Siebenbürgen. Ich bin in einem Jahr 6-mal hin und her gefahren. Geschwister, das war eine schöne Zeit. Da hast du nicht sagen müssen, Werner, wann fährst du jetzt wieder, sondern ich habe Sehnsucht gehabt. 6-mal im Jahr 2000 Kilometer hin und her. Das hat Spaß gemacht. Und wenn du Sehnsucht hast nach dem Himmel, nach dem Herrn Jesus, dann wartest du sehnsüchtig. Dies Warten ist nicht nur etwas, was ich auf diese paar Tage hier und wo du denkst, der Herr ist irgendwo in dem Himmel, er hat uns dort eine Villa gebaut, wo wir keine Heizung brauchen, sondern du sehnst dich jetzt schon. Das ist Warten, Erwarten. Daraus wollte ich hinaus, um dieses Wort zu sensibilisieren, damit wir Wartende sind. Lass den Krempel doch hier liegen. Auch den vom Konto. Es bleibt alles hier. Wir haben ein Haus, eine Stätte vom Herrn. Noch ein letztes Wort aus dem Kolosserbrief. Bischof, Kapitel 3. Kolosser 3, von 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Das ist wichtig, dass man da Überzeugung hat, Geschwister. Dieses lebendige Warten erzeugt eine Überzeugung in unserem Herzen. Die Ausschau nach der Herrlichkeit, nach dem Herrn und zu warten, dass die Entrückung dass wirklich stattfindet. Die Welt nimmt keine Notiz davon. In vielen Gemeinden, leider muss ich sagen, ist das auch nicht der Fall. Das Warten, aber mit Sehnsucht verbunden. Soweit meine Ausführung. Und ich habe jetzt was ganz Interessantes hier. Das war mein Thema. Ich sage dazu Amen. Aber auf dem Weg hierher war ich in Pforzheim da bei der Gaststätte, habe mir einen Kaffee geholt, habe alles nochmal Resümee durchgehen lassen, nachgedacht über die Dinge, die passieren und wenn ich Gemeinschaft habe mit euch hier. Und ich habe jetzt hier etwas noch zu erwähnen, das ist aber eine Klammer. Ich sprach vorher mit dem Bruder, und wir sprachen über diese Dinge, die jetzt aktuell sind in der Welt. Israel, 75 Jahre, 14. Mai, Staatsgründung. Aber es gibt Sachen, die viele Menschen nicht wissen. In Israel gibt es ein sogenanntes Pilotprojekt. Das ist unter dem Radar. Es läuft schon 20 Jahre lang und es geht darum, Mahlzeichen, Stirn, Hand, alles vorbereitet, alles funktionsfähig, Geschwister. Nationalgenomdatenbank nennt es sich in Israel. In diese Forschung wurde 1 Milliarde Shekel hinein investiert. Ich bin ein bisschen belesen und habe auch so ein paar Informationen, die könnt ihr auch haben, es ist nichts Verborgenes. Der Transhumanismus, die Biokonvergenz, die dort gemacht wird, nennt sich Cyborg. Und die haben geschaffen ein Gewebe, die sogenannten Biosensoren. Offenbarung 13 beschreibt das, wenn das Mahlzeichen kommt. Aber das ist jetzt die digitale Gesundheitstechnologie, zu Deutsch, die sie geschaffen haben. Das ist sozusagen auch erschreckend. Aber wenn irgendeiner von hier ITler ist, der sich auskennt, der weiß genau, was das auf sich hat, dann geht es auch, dass sie eine 3D gemacht haben, wo man gedrucktes Gewebe, sie vermischen dieses, künstliche Intelligenz, Mensch, Maschine, das ist in Israel sehr weit fortgeschritten. Sie haben über 90% von den Israelis in dieser Datenbank schon gespeichert. Was man daraus macht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es geht dahin hinaus, dass wir eines Tages dieses Mahlzeichen, von dem die Bibel spricht, haben werden. Und es ist näher, als du denkst. Ich wollte mich eigentlich mit diesem, was ich jetzt gesagt habe, zurückhalten, weil meine Wenigkeit nicht die Kompetenz hat, ausführlich über diese Dinge zu sprechen. Aber es ist wichtig, dir darüber Gedanken zu machen. Du kommst nicht hierher in die Gemeinde, um zu hören, was der Werner, der Michael oder der Gerhard sagt, sondern du kommst hierher, um zu analysieren, was diese Männer sagen. Und selber dir ein Gedankenbild zu machen und dich zu fragen, war das korrekt oder war es nicht in Ordnung? Wenn bei mir vorkommt, dass vielleicht jemand was falsch sagt, dann posaune ich das nicht hinaus. Ich gehe dann zu dem Bruder und frage, du, wie hast du das gemeint? Und dann klären wir das untereinander. Man muss es nicht wegen jeder Sache tun, aber manchmal, wenn was gesagt wird, was nicht in Ordnung ist, dann darf man nicht schweigen. Dann muss man schon sagen, hey, wie ist das gemeint? Dann klären wir die Sache. Diese Sachen, die jetzt in Israel laufen, das wird sich dort etablieren und wir wissen, dass dieser große Mann dahin kommt und auftritt und es wird rasend schnell gehen. Und dann wird das über die ganze Welt laut Offenbarung 13 passieren. Geschwister, sehnsüchtig warten. Die Entrückung ist vor der Tür. Wir haben ein Haus, wir brauchen keine Heizung. Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, mit allen Heiligen, ganz besonders mit denen, die zur Gemeinde gehören. Amen.